Halte Jesus die Treue, so der Titel der heutigen Predigt. Und Joachim hat mir jetzt gerade eine Vorlage geschickt vor mit seinem Lego-Feuerwehrauto oder so ähnlich, das man mit Bonuspunkten günstiger oder besser bekäme. Den Namen des Supermarktes hast du, glaube ich, nicht verraten, wenn ich richtig zugehört habe. Und er fragte mich, und die Frage möchte ich jetzt versuchen zu beantworten, so spontan wie ich bin, ob das nur eine Marketingstrategie sei mit diesen Treuepunkten oder ob es mehr sei als das. Nun, ich glaube, mir würde dazu Folgendes einfallen, lieber Joachim. Wenn ich mein Einkaufverhalten gegenüber Supermärkten mal kritisch Revue passieren lasse, dann fällt mir auf, dass wenn ein anderer Supermarkt ein günstigeres Angebot hat, ich ganz schnell den Supermarkt wechsle. Also mit meiner Treue ist es da nicht so gut bestellt. Und ob tatsächlich der Supermarkt in irgendeiner Weise Treue gegenüber mir empfindet, mir, jetzt nicht einer allgemeinen Kundschaft, das bezweifle ich doch sehr. Also insofern muss dieses Treueverhältnis, über das ich jetzt spreche, das biblisch begründet ist und nicht auf einer Werbestrategie eines Supermarktes, muss mehr sein als das. Ich lese uns dazu einen Text aus der Offenbarung, also einem Buch, das immer mal wieder vorkommt, vor allen Dingen, wenn dann das Kirchenjahr sich neigt und zu Ende geht. Halte Jesus die Treue, so habe ich diesen Text überschrieben und ich lese euch aus Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu. Selbst wenn es dich das Leben kostet und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Ja, so ist das Wort Gottes, liebe Schwestern und Brüder. Ich hätte euch ja auch können aus Kapitel 7 oder 10 oder 12 vorlesen. Hier aus den Sendschreiben zu Beginn der Offenbarung des Johannes. Dietrich Bonhoeffer sagte, je mehr wir leiden, umso mehr werden wir die Offenbarung des Johannes verstehen. Das letzte Buch der Bibel ist vielen ein Rätsel. Wir finden darin eine ganz fremde Sprach- und Bilderwelt, die atmosphärisch gut zu einem Novembersonntag passt. Jeder, der es mit diesem Buch schon mal versucht hat, weiß, wovon ich spreche. Die verstehen wenig, die kein Leiden kennen, die nicht so leiden wie die, die das Buch der Offenbarung als erstes in ihren Händen gehalten haben. Es ist nämlich ein Unterschied, ob du als Christ aufgrund deines Glaubens leidest oder ob dir das völlig fremd ist. Es ist ein Unterschied, ob das Haus deines Nachbarn oder ob dein eigenes Haus brennt. Das ist ein Unterschied. Bist du selbst betroffen? Bist du Beteiligter? Betroffener? Du bist schmerzvoller dabei. Du verstehst mehr davon, weil dein Haus abgebrannt ist und nicht das Haus deines Nachbarn. Du bist beim Lesen dieses Buches der Offenbarung, wenn du in so einer schwierigen Situation steckst, aber auch getrösteter. Die Offenbarung des Johannes ist ein Trostbuch. Auch wenn man das kaum glauben will, angesichts der apokalyptischen Reiter und der sonstigen Schrecken, die sich auf ihren Seiten finden. Es ist ein Trostbuch für eine bedrohte Kirche. Ein Trostbuch, ein Trostschreiben für die Gemeinschaft der Heiligen bestimmt, die gerade im Begriff steht, von der Erde weggefegt zu werden, wie von einem Drachenschwanz getroffen, verfolgt, bedrängt, verleumdet. Gar so bedroht davon, um schließlich vernichtet zu werden. In diesem Buch stecken die Schrecken drin, denen unsere Glaubensgeschwister damals in den kleinen asiatischen Städten erlebten, in Ephesus, in Smyrna, in Pergamon, in Thyatira, in Sardes, in Philadelphia und in Laodicea. Die Namen also von 7 Städten und inmitten dieser Städte die 7 christlichen Gemeinden. 7 steht als symbolische Zahl für bedrohte Kirchen aller Zeiten. Und wenn ich diese Texte aus der Offenbarung lese, dann merke ich, wir kennen diese Schrecken und diese Bedrohungen nicht. Auch nicht um unseres Glaubens willen. Wir kennen es nicht, wie es ist, wenn etwa, wenn die Spitzel herausbekommen, dass du und dein Haus dich an Christus bekennst und ihr vor dem Gottkaiser Domitian nicht mehr in den Staub fallt und nicht mehr mittut mit dem, was alle tun. Brot, Spiele, Gejohle in der Arena, Fleisch auf dem Markt, das den Göttern geweiht ist. Es ist in diesem Buch von einem Schrecken zu lesen, wenn deine Freunde dich wegen deines Glaubens schneiden, wenn du in der Synagoge von Smyrna nicht mehr vorlesen darfst, weil sie fürchten, dass du ihnen als Christ schadest, sie wegen dir all das verlieren, was ihr Leben gut macht. Es ist in diesem Buch von Schrecken zu hören, der denen in den Knochen sitzt, wenn die römischen Legionen dich aufspüren und du zu Brei geschlagen wirst und sie dich anschließend fragen, was hängst du dich an diesen gekreuzigten Spinner? Reicht es nicht, dass du Jude bist? Im Buch der Offenbarung steckt der Schrecken drin, wenn du mit ansiehst, wie sie deine Kinder nehmen. Es ist der Schrecken, der sich in dir breit macht, wenn du von dem Verrückten hörst auf dem mächtigen Thron in Rom oder vom Zirkus oder von den Kreuzen, die am Straßenrand stehen und brennen. Ich weiß, dass es uns nicht leicht fällt, heute Morgen so ein bisschen in diese Situation dieser Menschen hineinzugehen. Versuchen wir es trotzdem. Und inmitten solcher Schrecken werden die Erschrockenen angesprochen. Vom Ersten und vom Letzten, von dem der tot war und lebendig geworden ist. Da spricht nun Jesus Christus zu den Mitgliedern einer Gemeinde, die zum Spielball der Stärkeren geworden sind. Da spricht nun Jesus Christus zu dem, der diese Bedrängnis kennt, der von den Anschlägen auf sein Haus und sein Leben von Seiten der Staatsmacht weiß, der die Armut kennt, die Lästerung, unter denen er leidet, die Trennung von denen, die ihm eigentlich am nächsten sind, seinen jüdischen Glaubensgeschwistern. Der Konflikt der Christen mit den Juden in Smyrna durfte hart gewesen sein. Wie sonst konnte Johannes von der Synagoge des Satans sprechen? Also ihr merkt, die Christen von Smyrna, dem heutigen türkischen Izmir, sind von allen Seiten bedrängt, volles Rohr. Und Jesus sagt zu seinen Brüdern und Schwestern, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Für eine solche Lage wurde dieses Buch geschrieben. Die Offenbarung ist kein Fahrplan der Endgeschichte, was manche daraus machen. Das Buch der Offenbarung bietet tröstliche und ermutigende Worte an eine Gemeinde, um an Gottes Ziel mit ihm festzuhalten. Die Seiten sind voller tröstlicher Worte. So nur macht das Buch der Offenbarung Sinn. Wenn wir die Offenbarung lesen, daraus hören, dann werden wir diese Worte niemals so gut verstehen, wie es die Geschwister können, die heute im Irak leben, in Syrien, in Ägypten, in Pakistan, im Südsudan. Wenn das Wort der Offenbarung auf ihre Ohren trifft, heute Morgen vielleicht in einem Gottesdienst, braucht es kaum eine Erklärung für sie. Die verstehen, da hat Bonhoeffer schon recht, ihre Hütte brennt nämlich. Und wir hören nur davon, dass ihre Hütte brennt. Ich muss euch sagen, ich beneide meine Geschwister zu allen Zeiten und Orten nicht um das bessere Verstehen dieses Buches. Ich wünsche mir eine Situation so nicht. Ich bin sowas von dankbar, dass ich das nicht erleide. Mich überfordert dieser Predigttext. Mich übersteigen diese Worte, weil mein eigenes Leben niemals solche Schrecken gesehen hat, weil ich nichts in der Art kenne und nicht weiß, wie sich das anfühlt, weil mein Haus bisher nicht abgebrannt ist und meine Treue zu Jesus nie so gefragt war. Und doch fragt uns dieses Wort heute, wo sind wir als Kirche, als Gemeinde, bei unserem Eigentlichen, was zu uns gehört, so getroffen, dass wir zu Jesus und seinem Reich unbedingt treu bleiben wollen? An welcher Stelle, bei welchem Zugeständnis an unsere Zeit und unsere Welt würden wir Nein sagen, auch wenn man uns dann nicht mehr mitspielen und auftreten lässt? Wo beginnen wir damit, unsere Treue zu Jesus zu verraten? Ich merke, wenn ich diese Texte lese, Christsein ist kein Kaffeekränzchen. Christsein heißt nach unserem Text treu sein, auch wenn es dich was kostet. Wir wollen miteinander darauf vertrauen, dass Gott uns die Augen öffnen, ja den Mut schenken wird, sollte es je an uns sein, überwinden zu müssen. Den bürgerlichen Menschen in uns, unsere Bequemlichkeit oder Unverbindlichkeit. Unser Glaube muss sich in unseren Zeiten bewähren. Aber das Ziel ist dasselbe. Standhalten, ans Ziel kommen, Jesus die Treue halten. Treu sein ist ja im Grunde eine wunderbare Sache. Nichts macht uns innerlich stärker und sicherer, als zu wissen, da steht jemand zu mir. Komme, was da wolle. Darum will es auch gut überlegt sein, welcher Sache und welchen Menschen wir unsere Treue geben. Nicht allem und jedem sollen wir Treue schwören. Man muss schon wissen, wem man sagt, getreu bis in den Tod. Treue ist also ein großer Wert, sagen uns alle Umfragen und Statistiken, auch dann noch, wenn die Realität oft anders aussieht. Mir ist aufgefallen, die Frage, ob ich treu bin, stellt sich in schwierigen Zeiten, nicht in den leichten. In den guten Zeiten ist Treue leicht zu halten, aber erst in schweren Zeiten zeigt sie sich. Treue hält dann aus, bleibt dran, gibt nicht nach, lässt sich nicht beirren, kündigt die Verbundenheit nicht auf. Ja, ich möchte treu sein und ja, ich wünsche mir, dass andere zu mir treu sind. Mit was vom Treuesten, was es gibt, sind ja bekanntlich Hunde. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die sich so ereignet hat. Eine Hundegeschichte von Hachiko. Hachiko ist der Name des berühmtesten japanischen Hundes. Sein Besitzer ist der Universitätsprofessor Uno. Hachiko holt sein Herrchen jeden Tag vom Bahnhof ab. Jeden Tag. Herrlich, gell? Als jedoch der Professor ganz überraschend nach einem Jahr an einer Hirnblutung stirbt, wird der Hund zu in der Stadt lebenden Verwandten gegeben. Von dort reist er aus und kommt weiterhin jeden Tag zu einer festen Zeit zum Bahnhof, um auf sein Herrchen zu warten. Schließlich übernimmt der frühere Gärtner des Professors, der in der Nähe des Bahnhofs wohnt, seine Pflege. Wird der Hund Hachiko in den ersten Jahren auf dem Bahnhofsgelände eher als Störenfried betrachtet und nur stillschweigend geduldet, richtet ihm 3 Jahre später ein neuer Bahnhofsvorsteher sogar ein kleines Nest am Bahnhof ein. Eines Tages kommt ein früherer Student von Professor Uno am Bahnhof vorbei. Er schreibt gerade einer Forschungsarbeit über Hunde, auch über Hachiko. Später veröffentlicht er seinen Artikel in einer Tokioer Zeitung. So wird Hachiko in ganz Japan bekannt. Immer noch läuft er jeden Tag zum Bahnhof. Schon zu seinen Lebzeiten wird er in Japan zum Inbegriff des treuen Hundes. Schließlich im Jahre 1934 an der Westseite des Bahnhofs wird eine Bronzestatue von Hachiko aufgestellt. Bei der Einweihungszeremonie ist auch Hachiko dabei. Ein Jahr später wird er tot aufgefunden. Sein Tod wird landesweit über die Medien verbreitet. Sein Körper befindet sich heute präpariert im Nationalmuseum der Naturwissenschaften in Tokio. Ihr könnt also auch heute noch Hachiko besuchen. Hachiko, eine wunderbare Freundschaft, so der Film mit Richard Gere vor 10 Jahren, der diese Geschichte des treuen Hundes verfilmt hat. Fast 10 Jahre hat dieser Hund seinem Herrchen die Treue gehalten. Jeden Tag lief er zum Bahnhof. Wisst ihr, sei es auch nur eine Hundegeschichte wie diese. Sie berührt uns, weil wir es für unser eigenes Leben uns so sehr wünschen, dass jemand so zu uns steht, so an unserer Seite bleibt, so nach uns sieht. Vielleicht haben sich welche unter uns deshalb Jesus zugewandt, weil sie seine Treue, die er für uns bis in den Tod gezeigt hat, tief beeindruckt hat. Bei den Christen in jener Zeit in Smyrna, den Christen heute im Irak, Pakistan oder im Sudan, steckt die Frage fest: Werde ich die Treue zu Jesus halten? Sie müssen den Glauben in echten Schwierigkeiten bewähren. Ich habe das schon gesagt, wir leiden nicht so. Wir leiden, wenn heute im Gottesdienst nicht die Lieder gesungen werden, die wir gerne hätten. Wir kämpfen damit, dass dieser und jener Pastor nicht unsere Geschmackslage trifft. Wir erschrecken davor, was uns fremd und ungewohnt ist zu hören. Wir haben Mühe damit, regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen, geschweige für eine Aufgabe in der Gemeinde unsere Schulter hinzuhalten. Das scheint so weit weg von dem: sei getreu bis an den Tod. Und wie weit sind die davon weg, die wie kleine Spatzenjungen im Nest nur den Schnabel aufsperren und nichts anderes als Fütterung erwarten? Ist es nicht erschreckend, woran wir leiden? Wer von uns nicht darauf aus ist, Jesus die Treue zu halten, der weiß nicht viel davon, wie er gedacht ist. Die Kirche Jesu Christi ist und bleibt eine Kirche des gekreuzigten Jesus Christus. Durch das Leiden bewährt die Gemeinde ihre Treue zu ihrem Herrn. Nicht in den leichten Tagen, in den schweren Tagen kommt es auf unsere Treue an. Und dieser Herr erwartet auch und wünscht sich unsere Treue. Er ist uns auch treu. Und er sagt auch uns: Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. So sei getreu bis an den Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des ewigen Lebens geben. Manche von uns leiden womöglich darunter, wie wenig Früchte wir für unsere Arbeit am Reiche Gottes unter uns sehen. Wie wenig nur von der Saat unter uns aufgeht, auch in unserem Land. Die, die darunter leiden, denen möchte ich heute sagen, es ist nicht alles umsonst, was uns sinnlos und ohne Erfolg vorkommt. Du fragst dich vielleicht manches Mal, wofür tust du das? Was springt dabei heraus? Was sehe ich denn schon? Wenn man diese Tage Laub fegt, wie manche jetzt von euch auch vor unserer Kirche, kann man sich schon fragen, was nützt eigentlich Laubfegen? Du kommst einen Tag später und es sieht aus wie vorher. Und du fragst dich, ist es nicht alles umsonst, sinnlos und ohne Erfolg? Und ich sag dir, nichts geht verloren. Nichts. Als ich gestern den Ingo beim Laubfegen gesehen habe, meinte er ein bisschen, den Ingo Schneider, meinte er so ein bisschen mit einem Zwinkern, aber er sieht's. Und dann habe ich gesagt, ja, genau das möchte ich all den anderen heute Morgen auch sagen. Er sieht's. Nichts geht verloren, keine Stunde, in der du Jesus die Treue gehalten hast. Und ich sage dir auch, warum ich das meine. Weil Jesus davon weiß, das reicht. Weil Jesus davon weiß, nichts davon war umsonst. Ich setze zum Landeanflug an. Unsere Kirchen in Deutschland sind bedroht. Nicht so wie in den Zeiten von Smyrna, auch nicht so wie an den Orten der Märtyrer in Nordkorea, Somalia oder Eritrea. Unsere Bedrohung in der Kirche ist viel unmerklicher, kaum spürbar. Die Bedrohung unserer Kirche ist die Kleinkariertheit. Die Bedrohung der Christen heute ist das Tanzen auf allzu vielen Hochzeiten. Die Bedrängnis unserer Kirche ist unsere Kleingläubigkeit, die nicht wirklich auf die Krone des Lebens setzt. Aber auch uns ruft Jesus zu. Ich kenne deine Bedrängnis. Ich weiß um dich. Du bist nicht vergessen und ich werde auch diesen Weg mit dir bis zum Ende gehen. Sei mir nur getreu. Es gilt, dem Treue zu halten, der zu mir sagt, ich kenne dich. Dem Treue zu halten, der sagt, fürchte dich nicht. Es gilt festzuhalten an dem, der tot war und lebendig geworden ist. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich lande noch einmal mit einer Geschichte von Gottes Treue und seiner Verlässlichkeit. Irgendwo in einem Krankenhaus lag ein kleiner Junge, der operiert werden sollte. Der Vater hatte ihn ins Krankenhaus gebracht und suchte nun, dem Kleinen Mut zu machen. Vater, sagte der Junge, ich habe gar keine Angst, wenn du bei mir bleibst. Da sagte der Vater, gut, ich bleibe bei dir. Der Arzt erlaubte es und so setzte sich der Vater neben sein Kind, das nun auf dem Operationstisch lag. Als der Junge betäubt werden sollte, sah er nochmals den Vater an und sagte, Vater, bist du da? Dann begann die Narkose zu wirken. Nun können Sie gehen, meinte der Arzt, als der Kleine eingeschlummert war und die Operation beginnen sollte. Nein, antwortete der Vater, ich habe meinem Jungen versprochen, bei ihm zu bleiben. Und so möchte ich auch bleiben. Gut, dann bleiben Sie. Als der Junge aus der Narkose erwachte, hielt der Vater immer noch seine Hand. Da lächelte der Junge und sagte ganz leise, Vater, du bist da? Und schlief wieder ein. Er wusste, sein Vater blieb bei ihm. Das ist die Treue Gottes zu uns. Wenn ihr dieser Treue Gottes zustimmen möchtet am Ende dieser Predigt, dann antwortet ihm mit eurem Amen. Amen.